Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast, das ist heute ein höchst mobiler Mensch. Jochen Diekmann hat als Lastkraftfahrer so noch 1,5 Millionen Kilometer hinter sich gebracht und ist im vergangenen Jahr mit dem Wohnmobil von Wuppertal bis Chengdu in China gedüst. Herr Diekmann, herzlich willkommen erstmal.
Guten Tag, Frau Timm. Hallo, liebe Kopfhörer.
Viele Berufsjahre und dann eine halbe Weltreise hinterm Steuer. Das ist anstrengend und es ist verdammt eng. Eigentlich ein Grund, nur noch Fahrrad zu fahren, oder?
Der Unterschied zu dieser Reise letztes Jahr war unser größter Luxus, die Zeit. Mit dem LKW bin ich auch sehr weit gefahren und kam an viele interessante Stellen und habe interessante Menschen kennengelernt, aber ich musste trotzdem den nächsten Tag immer weiter und habe immer Zeitdruck gehabt. Und bei dieser Reise letztes Jahr, wo es uns gefallen hat, sind wir einfach ein paar Tage geblieben. Das war der größte Luxus.
Das heißt aber, enge Wohnmobil, enge LKW, aufs Fahrrad sind Sie deshalb nicht umgestiegen irgendwann. Und auf dem Parkplatz des DLF, wo Sie uns zugeschaltet sind, da steht jetzt nicht so ein kleiner Truck.
Auf dem Parkplatz des DLF steht ein wunderschöner Oldtimer, den musste ich gleich erstmal fotografieren.
Jochen Diekmann ist heute unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Während seiner Tour bis nach Südchina hat er Reisetagebuch geführt. Der Westend Verlag hat es gedruckt unter dem Titel Ferner Osten auf der Überholspur. In Chengdu wollte Jochen Diekmann mit Freunden seinen 60. Geburtstag feiern. Herr Diekmann, fangen wir von hinten an. Hat es geklappt? Waren Sie pünktlich da?
Ja, es hat geklappt. Trotz sehr vieler Widrigkeiten waren wir pünktlich da.
Also der Geburtstagskuchen in Chengdu war zur rechten Zeit parat.
Ach, es war nicht nur ein Kuchen. Wir haben so geschlemmt, so lecker gegessen. Unsere Gastgeber haben sich so ins Zeug gelegt. Chinesisches Essen ist ja sowieso unglaublich lecker. Die Sichuan-Küche ganz besonders. Und China ist teuer geworden. Aber wie gesagt, unsere Gastgeber haben keine Kosten und Mühen gescheut. Und wir waren dort 5 Tage und haben jeden Tag so lecker gegessen.
Erstmal müssen wir los. Jetzt sind wir sozusagen am Ziel gestartet. Herr Diekmann, Wohnmobil. Sie wollten es ein bisschen komfortabler haben als im großen LKW. Mit so einem Riesending sind Sie jahrelang gefahren. Darauf kommen wir noch. Aber über ein halbes Jahr zu zweit mit dem Neffen Pablo, da ist auch ein Wohnmobil recht eng und möglicherweise anstrengend.
Ich habe ein neues Wort gelernt. Die Spezies, die so mit Wohnmobilen große Reisen unternehmen, sind nämlich gar nicht so wenige, die nennt man Overlander. Wir waren dann Overlander. Und wenn man da zu zweit unterwegs ist, ist das in der Tat eine Belastungsprobe für die Beziehung. Wir haben da Freundschaften zerbrechen sehen, wir haben sogar Beziehungen auseinandergehen sehen von anderen auf unserer Reise. Die sind dann getrennt zurückgereist. Mit meinem Neffen habe ich mich sehr gut verstanden. Das liegt aber auch daran, dass ich den kenne, seit er ganz, ganz klein ist. Und wir haben auch die ersten Wochen, hat sich das alles so ein bisschen zurechtgeruckelt. Und dann haben wir uns sehr gut verstanden und vor allem haben wir uns so gut ergänzt. Der ist 29, wenn da mal irgendwie der Auspuff geklappert hat, so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie der dann unterm Auto lag.
Er hat auch das Gefährt sofort getauft, nämlich Emma. Alle Fans des großen Jim Knopf verstehen das sofort und den anderen erklären Sie es doch bitte sehr kurz.
Ja, ich habe ihm gesagt, ein Auto muss doch einen Namen haben. Oder machen das nur Frauen, dass sie ein Auto Namen geben? Er sagt, da müssen wir auch, das ist aber klar, die heißt Emma. Sag ich, wieso das denn? Sagt er, naja, ich bin Jim Knopf und du bist Lukas und das ist Emma.
Der Lokomotivführer mutierte zum Wohnmobilchauffeur.
Vor allem hatten wir dann auch irgendwann noch eine Chinesin aus Hongkong 8 Wochen mit uns und sind dann in einem wunderschönen Gebirge durch ein Tal gefahren. Und da sagte Pablo dann, jetzt haben wir auch noch Prinzessin Li dabei und fahren durch das Tal der Dämmerung.
Gleich singe ich Lummerland.
Genau.
Herr Diekmann, zur Ausrüstung gehörte nicht nur Praktisches, sondern auch Seifenblasen, Luftballons und Marmeln. Wozu das?
Marmeln, sagen Sie? Das ist lustig. In jeder Gegend Deutschlands heißen die anders. Murmeln, Kiten. Ich habe für 80 Euro Kinderspielzeug gekauft. Das kenne ich aus meiner Lastwagenfahrerzeit, dass das als Backschisch zum Bestechen ganz gut ist. Da fragt man so einen Polizisten oder Zöllner, hast du Kinder? Zeigt so, hast du so Kinder? Sagt er, ja, 3, so und so alt. So, und dann kann man Spielzeug für die Kinder irgendwie aus der Tasche ziehen. Das öffnet manchmal manche Türen und manche Herzen. Und hinterher haben wir es dann auch einfach so an Kinder verschenkt, weil die sich so gefreut haben in Laos, in den ärmlichen Gebirgsgegenden. Das war immer ein großes Hallo, wenn wir da unsere Spielzeugkiste aufgemacht haben.
Sie haben ja mehr als ein Dutzend Ländergrenzen passiert und noch manche Kontrolle zwischendurch. Wurden die Seifenblasen und die Luftballons dann benötigt?
Nein, ich war erstaunt, wie wenig wir mit Bestechung zu tun hatten. Ich hatte das als Lkw-Fahrer ganz anders erlebt. Kleine Ausnahme Kasachstan, da hatten wir zwei Situationen, wo wir bezahlen mussten für nichts und wieder nichts. Das waren wirklich so Bakschischkontrollen. In Kirgisistan haben sie es versucht, aber da waren wir schon durch Kasachstan geübt. Da haben wir verhandelt und das abgelehnt. Und in all den anderen Ländern ist uns das auf Holzklopfen tatsächlich nicht passiert. Wir konnten uns selber aussuchen, an wen wir das Kinderspielzeug verteilen.
Sie haben es sich ja möglichst kompliziert gemacht, also um möglichst viele Grenzen zu passieren und möglichst viele Länder zu sehen. Ich glaube, es waren allein 10 Länder der früheren Sowjetunion, durch die Sie gekurvt sind. Und dann in China nochmal eine Strecke, die, wenn man sie auf innerhalb Europa legen würde, länger wäre als von Sizilien zum Nordkap. Ein Riesenunternehmen. Drunter ging es offenbar nicht. Welcher ganz große Traum steckt dahinter?
Das war eigentlich eine fixe Idee schon fast. Ich wollte mit dem Auto nach China fahren. Ich war schon oft in China, ich mag dieses Land. Wie ich zum ersten Mal dahin gefahren bin, dachte ich, das macht man einmal im Leben. Wie ich wiederkam, wusste ich, da muss ich wieder hin. Ich wollte mit dem Auto dorthin. Ich wollte das eigentlich machen, wenn ich in Rente gehe. Aber ich war vor 2 Jahren sehr krank und wurde dann wieder gesünder und dachte, warum soll ich die 7 Jahre jetzt noch warten? Jetzt mache ich das.
Super Idee, Rekonvaleszenz und dann so eine Weltreise.
Ja, da ging es mir dann auch schon viel besser, als ich angefangen habe, diese Reise vorzubereiten. Mhm. Man muss dazu sagen, wir waren ein halbes Jahr unterwegs. Und wenn man ein halbes Jahr unterwegs ist, braucht man mindestens genauso lange Zeit. Also man braucht immer ungefähr genauso lange Zeit zur Vorbereitung, wie man die Reise plant. Für Visa, für Route, für Ausrüstung und so weiter.
Irgendwie tragen Sie gerne T-Shirts mit Sprüchen drauf. Und mir ist eins sofort aufgefallen, da stand, machen ist wie wollen, nur krasser. Und ich habe mich gefragt, reine Küchenpsychologie, ob Sie sich da ein Lebensmotto auf die Brust geheftet haben. Machen es wie wollen, nur krasser. Was sagt uns der Spruch über Sie?
Ja, wir sitzen immer da und warten auf irgendwas und wissen eigentlich gar nicht, worauf wir denn warten. Also das war genau für mich der Grund, diese Reise jetzt vorzuziehen und nicht bis zur Rente zu warten. Es sind 2 Freunde von mir in sehr jungen Jahren gestorben und ich war sehr krank. Und das sind genau diese Momente, wo man sich überlegt, was willst du noch vom Leben? Dieses halbe Jahr ist eine Erinnerung, die wird mir nie wieder jemand wegnehmen. Ich bin so froh, dass ich das getan habe. Heute trage ich ein T-Shirt, da steht drauf, das Leben ist kein Ponyhof.
Das stimmt. Aber wenn mal wieder was schief geht, dann kommt, machen Sie es wie wollen, nur krasser an die Reihe. Wird frisch aufgebügelt.
Einfach machen. Wir haben Franzosen getroffen, die waren auch unterwegs durch China mit dem Wohnmobil. Die hatten Jacka Fer, das ist im Französischen, heißt genau dasselbe. Man muss es einfach nur machen.
Geht das eigentlich so ohne weiteres? Ich fahre mit dem Wohnmobil einmal quer durch China, durchs Hinterland, nicht nur durch die touristischen Hotspots?
Na gut, China ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Deswegen biegen die meisten Overlander vor der chinesischen Grenze links ab und lassen China rechts liegen und die können bis Vladivostok. Speziell China ist sehr schwierig und teuer, aber all die anderen Länder, ich könnte mich jetzt nach dieser Sendung unten in mein Auto setzen und losfahren und nach Kirgisistan fahren. Das geht. Einfach machen, losfahren. Man braucht auch kein Wohnmobil. Die Wirtshäuser sind sehr, sehr billig unterwegs und wenn sie eine Kreditkarte und einen funktionierenden Pkw haben, dann kommen sie bis Kirgisistan.
Aber China ist schon ein Fall für sich, oder?
China ist extrem schwierig. Für Chinesen ist es sehr leicht, mit dem Auto oder auch dem Lkw nach Europa zu fahren. Und für uns ist es extrem schwer und teuer, nach China reinzukommen. Das kann man aber noch nicht mal Peking vorwerfen, das muss man Brüssel vorwerfen. Weil sowas wird üblicherweise auf Gegenseitigkeit genehmigt und Brüssel hat bisher nicht einmal angefragt. Ich bin mir sicher, wenn die sagen würden, ihr dürft weiterhin hier zu uns kommen mit euren Fahrzeugen, aber nur wenn wir auch zu euch kommen dürfen, dass da durchaus Spielraum wäre.
Aber chinesische Kontrollen, das lernt man auch im Buch, sind sehr, sehr, sagen wir, zeitaufwendig. Herr Diekmann, am Tagebuch gefiel mir der Passus unnützes Wissen. Also zum Beispiel Ukraine hat 40 Wodka-Hersteller. Georgisches Wort für Vater ist Mama. Manchmal ist ja das unnütze Wissen das Erhellendste. Was haben Sie denn erfahren auf der Reise, womit Sie nie gerechnet hätten?
Ja, bei Usbekistan das unnütze Wissen, das fand ich spannend. Usbekistan es gibt nur 2 Länder auf dieser Welt. Usbekistan ist eins davon. wo man zwei andere Länder durchqueren muss, um ans Meer zu kommen. Jetzt fragen sich natürlich alle, was ist das zweite Land? Das hat doch niemand rausgefunden, das ist Liechtenstein. Bei Liechtenstein müssen sie durch zwei Länder, um ans Meer zu kommen.
Sie sind durch 10 Länder durch, bis sie dann in China waren und dann nochmal durch bis in den chinesischen Süden. Ich bin jetzt mal gemein und frage Sie ganz einfach, was war ganz besonders eindrucksvoll? Was steht sofort vor Augen und vor Ohren, wenn Sie an diesen Trip denken?
Also in China das Essen und die Freundlichkeit der Menschen. Und dann wurde ich gefragt, welche Länder wir am tollsten fanden. Und das kann ich nicht sagen. Das war Georgien, das war Usbekistan, das war China und das war Laos. Ich kann von diesen Ländern keine Priorität setzen.
Die Freundlichkeit der Menschen. Chinesen, die seien gut im Drängeln, schreiben sie an einer Stelle. Und ich musste mächtig schmunzeln. Ich war nämlich vor vielen Jahren mal in China, nicht zuletzt auf der Suche nach der vielbeschworenen asiatischen Höflichkeit. Ich habe sie nicht gefunden. Sie?
Ja. Zum Beispiel die Begrüßung habe ich mir von denen abgeguckt. Die passt jetzt so wunderschön zu Corona-Zeiten. Man legt die Hände flach aneinander vor dem Oberkörper und macht eine leichte Verbeugung. So habe ich hier unten vorhin auch den Pförtner begrüßt. Man muss einfach wissen, wie es funktioniert, wenn man die Regeln kennt. Wenn man weiß, es gibt in China zum Beispiel andere Regeln als bei uns. Beispiel, in China, wenn ich Sie etwas frage und Sie antworten mir mit Ja oder mit Nein. Das geht in China nicht. Die Chinesen wollen nicht mit Nein antworten. Dann brüskieren sie nämlich mich. Also muss ich meine Frage gleich so formulieren, dass mein Gegenüber möglichst bejahen kann. Sonst guckt der irgendwie, pult an seinen Fingernägeln rum und der will nicht Nein sagen. So, wenn ich das weiß und diese Regel beherzige, dann ist es ja in Ordnung.
Ihre Route war so im weitesten Sinne die neue chinesische Seidenstraße. Das ist das größte Infrastrukturprojekt der Volksrepublik überhaupt, nicht unumstritten.
Der Welt eigentlich sogar.
Sehr gewaltig, von China sehr ost-west-mäßig gedacht zurzeit.
Also erstmal ist die alte Seidenstraße war jetzt keine ganz bestimmte Route, sondern eigentlich ein ganzes Netz von Wegen, die Handelsverbindungen zwischen China und Europa. Die neue Seidenstraße, das definieren die sogar noch weiter. Nämlich ihre Investitionen in Afghanistan, in Kambodscha und in Kenia laufen auch unter der Rubrik Neue Seidenstraße. Es ist eigentlich die Erschließung von Handelswegen Richtung Westen und Richtung Südwesten.
Sie möchten an die Häfen, nicht?
Nicht nur, auch das. Sie möchten auch an die Häfen in Piräus zum Beispiel haben sie investiert. In Afrika investieren sie viel, nachdem der Westen sich ziemlich aus Afrika zurückgezogen hat. Sie machen eigentlich nichts anderes als Amerika seit 100 und Europa seit 500 Jahren. Sie wollen Geld verdienen und zwar nicht nur im eigenen Land, sondern auch in anderen Ländern.
Und Sie denken auf dieser Straße aus chinesischer Sicht eben in Richtung Ost-West. Heißt das in Richtung West-Ost, wie Sie gereist sind, haben Sie ständig Gegenverkehr gehabt?
Ja, auf der Straße ja. Auf der Straße ist die neue Seidenstraße eine Einbahnstraße, weil der Westen das verpennt. Die jammern rum und fühlen sich bedroht, anstatt dass sie einfach mitmachen am Geschäft und auch mit Geld verdienen dort. Die Zugverbindungen sind wirklich beidseitig. Es gehen also täglich Züge von Deutschland nach China und von China nach Deutschland. Zum Beispiel von Leipzig täglich ein Zug mit fürs BMW-Werk irgendwo in Shenzhen, irgendwo in einer chinesischen Stadt. Von Nürnberg, von Hamburg, von Duisburg. Es gehen wirklich täglich Zugverbindungen. Aber was die Straße betrifft, ist die neue Seidenstraße eine Einbahnstraße.
Ich habe auf Ihren Fotos jede Menge Schlaglöcher gesehen, so richtig tiefe Dinger. Wie gut hat Emma die Tour verkraftet?
Also ein anderer Overlander, der seit 25 Jahren das macht, der hat mir bescheinigt, ich hätte alle Pannen gehabt, die er auch gehabt hätte. Aber er hatte sie in seiner gesamten Laufbahn und ich auf einer Tour. Wir haben also 6 Radlager aufgearbeitet und das ist wie bei der Gesundheit. Manche Sachen im eigenen Körper lernt man ja erst kennen, wenn sie nicht mehr funktionieren. Und so ist es im Auto auch. Ich wusste nicht, dass mein Auto ein Getriebeflanschlager hat. Ein Getriebeflanschlager. Oh. Bis das ausgefallen ist, da wusste ich das.
Okay, dann sind Sie inzwischen auch noch Mechaniker geworden oder hat das Pablo gemacht?
Das haben vor allem die Werkstätten gemacht, wobei das in den ehemaligen Sowjetrepubliken sehr angenehm war, weil da gab es so Zauberkünstler. Die konnten auch fehlende Teile noch schnell irgendwie improvisieren. Die konnten basteln. In China gibt es diese Tradition nicht so sehr. Und wir haben in Dunhuang in China einen Getriebeschaden gehabt. Das war so der GAU. Wir haben das Glück gehabt, nach längerer Suche einen zu finden, der gesagt hat, ja, vor 20 Jahren in meiner Lehre habe ich mein Getriebe auseinandergenommen. Ich traue mir das zu. Und er hat das auch nach 3 Tagen hingekriegt. Wenn wir eine Panne hatten, dann haben wir nicht gesagt, um Gottes Willen, wir haben jetzt eine Panne, sondern wir haben uns angeguckt, gegrinst und guck mal, jetzt haben wir ein neues Abenteuer. Mal sehen, wie das jetzt wieder endet.
Wie war der Spruch? Machen ist?
Wir wollen, nur krasser.
Okay. In China hat man immer einen Guide dabei. Ist das manchmal oder immer nervig?
Das ist manchmal nervig, vor allem ist es Glückssache, wie der drauf ist. Das ist kein Kontrolleur tatsächlich. Das sind staatlich geprüfte Reiseleiter.
Staatlich geprüfte?
Ja, die müssen eine Schule besuchen und dann eine Prüfung absolvieren. Man braucht sie unbedingt wegen der Sprache. Wenn man nicht gerade in Peking oder Shanghai ist, spricht niemand Englisch. Und die ganzen internationalen Wörter funktionieren auch nicht. In China funktioniert das alles nicht. Wer so nach China fährt, dem kann ich nur einen Tipp geben. Geht hier vorher in Deutschland in ein China-Restaurant, aber nicht in eins, was von Vietnamesen betrieben wird, sondern von Chinesen. Und lasst euch auf einen Zettel aufschreiben, bitte bringen Sie mir einfach irgendetwas Leckeres zu essen. Mhm. Weil schon diese Botschaft können Sie in einem Restaurant nicht übermitteln.
Ich möchte nochmal zurück zu den Guides, die man natürlich für die Sprache braucht, die sich mitunter ziemlich offen äußern, auch kritisch zu ihrer eigenen Regierung.
Da war ich erstaunt.
Und wo man dann immer zurückhaltend bleiben muss, weil das kann auch ein Spitzel sein, der sich gerade ranwanzt, ne? Schreiben Sie zumindest.
Ja, wobei, da muss man jetzt ganz klar trennen, weil Sie auch vorhin die Kontrollen ansprachen. Wir sind ja eingereist oben im Nordwesten von China in die Provinz Xinjiang. Das ist diese Uiguren-Provinz. Und da gibt es eben wahnsinnig viel Kontrolle, Repression, die verschiedensten Polizeieinheiten. Wir haben alleine 3 Tage für die Grenzabfertigung gebraucht. Das ist aber jetzt wirklich speziell diese Provinz. Da kann man nur sagen, das ist wirklich China zum Abgewöhnen. Mhm. Als wir die verlassen haben nach Gansu, da wehte ein ganz anderer Wind. Da konnte man so richtig aufatmen und man hat ein ganz, ganz anderes China mitbekommen als jetzt speziell in dieser Provinz. Unser Problem war, wir haben ja ein chinesisches Kennzeichen bekommen und wir hatten ja eine Xinjiang-Nummer, also weil wir da ja eingereist sind. Und das hat uns im Rest von China auch noch verdächtig gemacht.
Das ist sehr schwierig, mit einem uigurischen, chinesischen Kennzeichen dann weiterzureisen, das glaube ich.
Und man hat auch noch etwas, man hat keinen Touristenbonus. In Usbekistan waren wir so richtig willkommen, man hat uns das vermittelt, ihr seid willkommen als Touristen. China ist der Tourismus enorm am Boomen, aber das ist hauptsächlich der inländische Tourismus. Die Ausländer, das macht nicht 1% aus. Deswegen fokussiert man auch nicht besonders auf die. Also man hat da nicht jetzt irgendwelche Privilegien, weil man Ausländer ist. Überhaupt nicht.
Die ganze Tour hat so ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Wie sind Sie eigentlich zurückgekommen? Mit Emma Retour oder doch mit dem Flugzeug?
Das Buch endet bei der Ausreise aus China. In Wirklichkeit sind wir aber ja noch durch Laos und Kambodscha gefahren. Und in Kambodscha habe ich das Auto an eine NGO gespendet, die dort Armutsbekämpfung und Alphabetisierung betreiben. Und so konnte ich dann eben zurückfliegen. Der Rücktransport hätte so viel gekostet, wie dieses 28 Jahre alte Auto wert war. Und dann habe ich es dann lieber dort sinnvoll verschenkt.
Vielleicht hätte Emma auch nicht durchgehalten. Jochen Diekmann ist heute zu Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur und machen wir mal einen großen Sprung zurück gemeinsam mit unserem Gast von China nach Bielefeld. Dort 1959 geboren in eine nach außen sehr bürgerliche Familie, beide Eltern Apotheker. Sie haben sie nicht so in guter Erinnerung. Warum?
Meine Eltern haben sich scheiden lassen und uns Kinder immer benutzt, um dem anderen jeweils eins auszuwischen. Daher ist dann leider auch das Erbe an uns vorbeigezogen.
Das Pech.
Ja, ich musste als Kind Cello spielen lernen und als es ans Auszahlen ging, habe ich in die Röhre geguckt, das wäre mir umgekehrt lieber gewesen.
Ich habe gelesen, neben dem Cello-Trauma, die Mutter sei sehr, 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 sehr braun gewesen.
Ja, das ist sie sogar heute noch.
Heute
leider.
Noch?
Ja, und bis ich 14 war, habe ich auch so getickt.
Das wollte ich gerade fragen, jedes Kind liebt ja seine Eltern, es hat sie nur einmal. Und wenn die Mutter Nazi-Werte vertritt, dann hat das Kind... Es ist schwer, dass sie nicht auf sie abfärben.
Sie haben sogar zuerst abgefärbt und es war ein sehr, sehr mühsamer Weg, mich davon freizustrampeln. Der ging erstmal über das völlige Anti bis hin dazu, dass ich das jetzt alles mit sehr mehr Abstand und sehr viel gelassener sehen kann. Aber da liegen auch Therapie, Selbsthilfegruppe und viele, viele Jahre anstrengende Arbeit an mir selbst.
Weiß die Mutter davon?
Jetzt ist sie dement und kriegt das nicht mehr mit. Sie hat viele Jahre daran gearbeitet, sich einsam zu machen und wollte keinen Kontakt zu ihren 4 Kindern.
Das klingt nach Verbindung gleich null.
Ich fahre da schon ab und zu mal hin, weil Das ist irgendwie so, mir tut das dann schon leid oder so, aber Bindung ist da definitiv nicht viel, das ist richtig, leider.
Sie sind mit 18 zum ersten Mal in so einem Brummi, in so einem Lastwagen gesessen, nur ein 7,5-Tonner. Aber da muss sie ja was angezogen haben. Ich habe mich gefragt, ob das auch so ein bisschen die Flucht war von diesem Elternhaus.
Sehr gut beobachtet. Interessant. Ja, das war es definitiv. 3 Jahre habe ich da halt diesen 7,5-Tonner gefahren. Mit 21 durfte ich dann erst den Führerschein für die Großen machen. Und dann bin ich sofort international gefahren, Frankreich, Spanien. Das Fahren als Zustand, das war definitiv auch eine Flucht vor mir selbst. Das ist richtig. Ich habe dann nebenbei studiert. Ich habe dann später den Beruf des Journalismus erlernt, wobei ich habe mein Studium abgebrochen. Ich bekam kein Geld von den Eltern. Ich bin dann halt wieder Lastwagen gefahren. Und dieser fehlende Hochschulabschluss ist mir später bei journalistischen Tätigkeiten immer wieder auf die Füße gefallen.
Also ein kurvenreiches Leben mit vielen, vielen Versuchen, manche durchgezogen, manche abgebrochen.
Im Moment jetzt wieder so. Ich bin arbeitslos. Wenn jetzt jemand einen guten Job für mich hat, ich bin immer offen dafür. Und die Alternative ist, sonst muss ich wieder LKW fahren gehen. So war es immer in meinem Leben.
Über das LKW fahren wollen wir gleich noch ausführlich reden. Sie hatten davor einen Job, den ich ziemlich interessant finde. Sie waren Sprecher der Bürgerinitiative Wackersdorf. Viele werden sich erinnern, um eine Atombrennstäbe-Wiederaufbereitungsanlage in der Oberpfalz wurde in den 1980ern wirklich erbittert gestritten. Letztlich ist nie was draus geworden und Jochen Dickmann war bei den Dagegens in Sprecherpositionen. Wie das?
Ich bin dort hingezogen. Ich war vorher schon sehr engagiert in der Anti-Atomkraft-Bewegung. Wir waren immer in Gorleben und in Brockdorf und in Wackersdorf bin ich dann tatsächlich dort hingezogen in die Gegend. Und letztlich war es auch mit ein Erfolg des Widerstandes, dass diese Atomfabrik dort nicht gebaut wurde. Man hatte sich dort irgendwie erhofft, dass die sind da alle so brav, katholisch, CSU, da sagt schon keiner was. Aber es war falsch, die ganze Region war da dagegen.
Mhm. Gefragt hatte ich Sie, wie Sie da hingekommen sind, weil Sie sind hörbar nicht aus der Gegend. Oberpfalz, so klingen Sie gar nicht.
Ich bin da eigentlich hängen geblieben.
Und dann
ich
zum Sprecher werden, wird man ja auch gewählt. Also wie passiert das?
Ich bin da hängen geblieben, weil mich ein Hund gebissen hatte, im Spiel eigentlich, ins Auge. Und ich musste dann eine Augenklappe tragen und konnte 2 Wochen nicht wegfahren. Ja, und dann bin ich da gleich ganz hängen geblieben. Weil Bayern erlebt man ja oft als fremdenfeindlich, wenn man nicht bayerisch spricht. Aber das war in dieser Region so überhaupt nicht so. Die Menschen waren so dankbar, dass wir sie da unterstützt haben. Wir haben dann natürlich auch ein wenig Erfahrung eingebracht. Wir, das war so eine Handvoll Menschen, aus ganz Deutschland, die da irgendwie hängen geblieben sind und die Bürgerinitiative unterstützt haben. Und das war ein Hand in Hand von Einheimischen und Auswärtigen.
Ein bissiger Hund hat Sie in den Job letztlich katapultiert.
Genau.
Hätten Sie nicht als engagierter Atomkraftgegner ein bisschen prinzipieller gegen LKW-Transporte sein müssen? Die schlucken Sprit ohne Ende. Beißt sich da nicht was im Leben?
Also, wenn die Bahn das hinkriegen würde, auch nur die Hälfte der prognostizierten Wachstumsraten aufzufangen, dann wären wir alle zufrieden. Da hätte auch niemand aus der LKW-Branche was dagegen.
Wachstumsraten bringt man immer dann ins Spiel, wenn man nicht von sich selber erzählt.
Nein, die Bahn kriegt es nicht hin. Ich hätte nichts dagegen, wenn es weniger LKWs gäbe. Mhm. Es gibt im Moment so einen Fahrermangel. Ich finde in jedem Fall einen Job, auch wenn es weniger LKWs gibt. Also jedes Jahr gibt es ein paar Prozent mehr. Die Autobahnen sind zu voll. Das kann nicht einfach so unbegrenzt weiter wachsen. Das beißt sich auch nicht damit, dass ich selber so einen Lastwagen fahre, dass ich denke, dass wir davon zu viele haben.
Aber damals haben Sie da nicht so dran gedacht.
Doch, eigentlich immer schon. Also wir haben zu viele LKW. Anderes Beispiel jetzt auch mit dem Auto. Ich bin gerade dabei, mir ein Fahrrad zu kaufen. Ich will einfach weniger motorisiert unterwegs sein. Und wenn ich motorisiert unterwegs bin, halte ich mich zum Beispiel an die Vorschriften und baller da nicht lang wie ein Bekloppter. Das war auch mit dem Wohnmobil so schön. Das ging gar nicht so schnell. Da konnten wir einfach nicht rasen. Rasen ist blöd.
Ich möchte noch mal ein bisschen in der Bio rumkreisen. Sie hatten nämlich mal einen sehr schicken Job. Da hat sich möglicherweise vieles getroffen von dem, was Sie gern tun und ganz gut können. Sie waren beim Hessischen Kultusministerium LKW-Fahrer mit pädagogischer Neigung. LKW-Fahrer mit pädagogischer Neigung. Stand das so in der Stellenanzeige?
Nein, das war noch schöner formuliert. Pädagogischer Mitarbeiter mit LKW-Fahrpraxis gesucht.
Aha.
Und da wusste ich sofort, wenn ich mich darauf bewerbe, die Stelle kriege ich. Und das habe ich dann 2 Jahre gemacht. Einen Showtruck fürs Hessische Kultusministerium gefahren. Da sind wir immer auf Schulhöfe gefahren und haben Lehrerfortbildung betrieben. Ich habe dann Radio-Workshops angeboten Und im Gegensatz zu den Lehrern, die noch dabei waren, habe ich dann eben nach Feierabend das Ding noch wieder zusammengeklappt und auf den nächsten Schulhof gefahren.
Also erst gefahren, den LKW und ab dem Parkplatz dann die pädagogische Neigung.
Genau.
Für welche Themen?
Das Ganze ging um Kultur, kulturelle Praxis. Also da ging es um Musik, darstellendes Spiel, kreatives Schreiben. Mein Ding war halt vor allem Radio-Workshops. An die Lehrer, damit die das dann hinterher mit den Schülern machen können. Still
king of the road, baby. King of the Road mit Joe Tex passt womöglich zu den kleinen Jungsträumen, die unser Gast Jochen Dickmann mit dem Kraftfahrer-Dasein zumindest anfangs verbunden hat. Viele Jahre ist er durch die halbe Welt gedüst im Auftrag von Speditionen. Haben Sie denn da irgendwas von der On-the-Road-Romantik gefunden? So Dave Dudley hören und The Lonely Cowboy oder sowas?
Ja. Ich will also das weder verklären, dass es nur toll war, noch nur verteufeln. Es gab diese tollen Situationen. Ich bin immer international gefahren, war in der Türkei, in der Ukraine, in Marokko. Und da kriegt man die Länder sehr viel authentischer mit, auch wenn man überhaupt nicht die touristischen Orte besucht. Da hat man gar nicht die Zeit oder da passt auch kein LKW hin, da findet man keinen Parkplatz. Aber wenn man 10 Tage in der Türkei ist, dann kriegt man mehr von der Türkei mit als in 4 Wochen Badeurlaub in Antalya.
Das glaube ich sofort. Herr Dickmann, fahren ist das eine, stehen ist das andere, manchmal stundenlang. In wie vielen Sprachen kennen Sie denn ein Wort für warten?
Genau, das ist das Tracker paneuropäisch. Also ich kenne das bestimmt in 10, 20 Sprachen. Nicht warten, sondern meistens heißt das domani mattina, mañana por la mañana, tomorrow, zavtra, also morgen. Heute passiert nichts mehr, morgen. Mhm. Und morgen sagen sie dir dann wieder, morgen.
Soweit die Trucker-Romantik, unterwegs sein mit einer Ladung irgendwas. Was ist das dominante Lebensgefühl gewesen?
Also erstmal hat es tatsächlich mit dem zu tun, worüber wir vorhin schon sprachen, das Fahren als Zustand. Damit geht es einem übrigens auch sehr viel besser. Wenn Sie mit dem Auto von A nach B fahren, sind Sie in Gedanken schon in B und wenn da was dazwischen kommt, wird man unruhig. Das ist nicht professionell. Ein Profi, der sagt, ich bin jetzt im Zustand des Fahrens. Und wie lange das dauert, weiß ich nicht. Sehen wir dann, Termin ist, wenn ich da bin. Und ansonsten,
das sieht der Disponent aber anders.
Das sieht der Disponent anders. Aber Sie fragten ja auch nach diesen schönen Seiten. Ich bin halt alleine auf mich gestellt. Ich kann mich der Illusion hingeben, frei und unabhängig zu sein. Und damals war ich es auch. Wir sind in den Ostblock gefahren und wenn wir da den eisernen Vorhang hinter uns gelassen haben, konnte uns kein Chef der Welt mehr erreichen. Es gab keine Handys. Die Rückladeadresse hatten wir vorher schon mitbekommen. Und wenn man ganz dringender Fall war, konnte man eventuell beim Kunden ein Telex schicken. Aber meistens ging nicht einmal das. Das heißt, der Chef war weit weg. Ich hatte meine Aufgabe und wie ich die löse, konnte ich mir selber einteilen.
Dieser Zustand ist nicht schlecht, hat sich aber grundlegend verändert. Heute hört man ja eher von übermüdeten Fahrern, die nach 9, 10, 12 Stunden einfach nicht mehr können, eigentlich aus dem Verkehr gezogen werden müssten. Und dann merkt man es trotzdem nicht. Deswegen frage ich, wie plant der Disponent?
Da muss ich jetzt sagen, das hat sich sehr geändert. Die Übermüdung, die war früher. Heute ist es doch ein gewisser Kontrolldruck. Die Zahl der weißen Schafe in der Branche hat deutlich zugenommen. Es gibt immer noch schwarze Schafe, aber es sind lange nicht mehr. Früher sind wir alle zu lang, zu schnell gefahren, zu schwer, übermüdet. Das ist heute wirklich nur noch die Ausnahme. Ein Knochenjob ist es trotzdem, weil man hat ja dazwischen die Wartezeiten. Und selbst wenn ich mit meinen Fahrzeiten legal bin, komme ich dann unter Umständen auch mal auf einen 12- oder 15-Stunden-Tag und zwar mehrfach die Woche. Und das bei einer relativ schlechten Bezahlung. Man ist sehr kontrolliert überwacht, man ist durchgetaktet und man hat nach wie vor diesen Zeitdruck.
Wann ist früher? Ich glaube, die letzte Meldung von einem völlig übermüdeten LKW-Fahrer, der nun in Blitzeseile irgendwas Wichtiges rüberbringen musste und dann einen Unfall baute, die habe ich, glaube ich, vor 2 Wochen gelesen.
Da ist es aber, das ist ein bisschen vergleichbar mit China. Über LKWs darf in der Presse jeder Mist geschrieben werden, genau wie über China. Keiner kann es nachprüfen und alle glauben das. Also man muss ja 9 oder 11 Stunden nachts, also Ruhezeit haben. Wenn man die jetzt um 1 oder 2 Stunden unterschreitet, dann zählt die Polizei das wie nicht gemacht. Und dann kommt eine Pressemeldung zustande, dass jemand 96 Stunden ununterbrochen am Steuer gesessen habe. Das stimmt natürlich gar nicht. Der hat jede Nacht gehalten, aber eben nicht die erforderlichen 9 oder 11 Stunden, sondern nur 7 oder 8. Und so kommen dann diese Meldungen zustande.
Dann schleudere ich Ihnen mal pauschal entgegen, also ist alles ganz toll. Warum haben Sie damit aufgehört?
Nein, ich habe das ja eben schon gesagt, es ist eben nicht alles ganz toll. Man hat eine 60, 70, 80 Stunden Woche, wenn ich die Wartezeit dazu rechne, so lang bin ich halt von zu Hause weg und das bei einer schlechten Bezahlung. Der Führerschein wird immer teurer und man kriegt immer weniger dafür. Mhm. Man ist kontrolliert, überwacht, durchgetaktet und jetzt in diesen Corona-Zeiten ist es noch besonders hässlich, weil einerseits werden die Transporte gebraucht und andererseits dürfen die beim Empfänger noch nicht mal die Toilette benutzen oder den Kaffeeautomaten.
Es ist aber, glaube ich, immer noch so, dass in einem mittleren Familienfrühstück so 2500 Kilometer stecken. Wie oft haben Sie sich eigentlich die Sinnfrage gestellt, wenn da irgendwas im Auto war?
Die darf man sich echt nicht stellen, sonst wird man irgendwie entweder verrückt oder depressiv in dem Job. Meine allererste Tour waren 24 Tonnen Altpapier von Hamburg nach Bordeaux. Also so viel sinnlose Sachen, die durch die Gegend gefahren werden. Tiefkühlpizza im Linienverkehr von Deutschland nach Italien, Sie haben richtig gehört. Ich bin mal mit einer Palette von Holland nach Chisinau gefahren. Sehr sinnlose Sachen auch. Die Sinnfrage darf man sich echt nicht stellen, sonst, man möchte ja eigentlich eine sinnvolle Arbeit machen und dann fährt man da und ist tagelang, fährt irgend sowas Sinnloses durch die Gegend. Das ist blöd.
Ich als Norddeutsche kenne immer das Beispiel von den Krabben, die werden dann in Marokko gepoolt und dann wieder in Büsum verkauft.
Die stinken schon, wenn die in Marokko ankommen. Ich habe es ja gesehen, die kommen die LKWs an und die stinken schon, wenn die da ankommen. Kartoffeln werden zum Waschen über den Brenner gefahren und das Hotel Adlon. Täglich geht vom Hotel Adlon ein LKW mit Wäsche zum Waschen nach Polen. Total sinnlos.
Aber irgendwie ist es ein System, wo trotzdem viele mitmachen.
Transport ist zu billig. Profitieren tun davon die Versender und Empfänger der Waren, die Autoindustrie, Chemieindustrie. Und die Politik schützt diese Kräfte halt, weil die eine bessere Lobby haben als die Transportwirtschaft.
Wenn Jochen Dickmann da so oben in seinem Truck saß und sich einerseits so ein bisschen fühlte wie der König der Löwen und andererseits sich oft gefragt hat, was mache ich dann hier? Sind Sie eigentlich irgendwie Hörbuch-Junkie geworden, Musik-Junkie, so jedes Land, von dem Sie wenig sehen, außer den Parkplätzen und den Speditionen und den Industriegebieten, zumindest musikalisch erkunden?
Musikalisch, ja, aber vor allem Hörbuch. Also ich bin wirklich Hörbuch-Junkie geworden und ich habe dann versucht, in den Ländern, wo ich jeweils bin, Hörbücher von den, also wenn ich in Spanien war, habe ich Cervantes, Don Quixote gehört und also versucht von den Ländern, man kriegt ja von den Ländern recht wenig mit. Und das Einzige, was ich mitkriegen konnte, war essen gehen und ein Hörbuch hören mit dem Autor aus der Gegend.
Sie sind aus dieser Trucker-Szene, aus der Lastkraftfahrer-Szene ausgeschieden inzwischen. Wie sind Sie eigentlich heute so als Beifahrer, Herr Dickmann?
Ich bin da nicht ausgeschieden. Ich sehe mich in ein paar Monaten wieder auf dem LKW.
Ach so.
Weil ich habe ja gesagt, ich bin arbeitslos, ich suche eine Arbeit und wenn ich keine andere finde, werde ich wieder Lastwagen fahren.
Und sind Sie nie Beifahrer irgendwo? Wie sind Sie so als Beifahrer, als erfahrener Autofahrer?
Also ich fahre nicht mehr sehr gerne. Wenn jemand nicht gerade total schlecht fährt, im PKW lasse ich diesen Menschen immer fahren. Wenn jemand total schlecht fährt, sage ich immer, du, ich habe jetzt total Bock, selber zu fahren. Aber eigentlich liebe ich den Beifahrersitz, nur ich sitze sehr selten auf dem Beifahrersitz. Und im LKW sitze ich eigentlich nie auf dem Beifahrersitz.
Jochen Dickmann, zu Gast heute im Deutschlandfunk Kultur, vielfältigst herumgekommen, manchmal gestürzt, immer wieder aufgestanden. Irgendwo haben Sie mal gesagt, Herr Dickmann, alle 5 Jahre muss eine neue Aufgabe her. Jetzt sind es noch 5 Jahre bis zur Rente. Und?
Tja, da hat mich jetzt die Krise erwischt. Ich hatte eine Zusage zum 1. Februar, die war ich ganz sicher. Und die Absage kam 3 Tage vor dem 1. Februar, da hatte ich keinen Plan B, dann fing die Krise an. Jetzt bin ich mal wieder auf der Suche, das war ich schon oft in meinem Leben. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wo ich in ein paar Monaten bin. Die Mutter einer Freundin hat mal gesagt, der Jochen fällt doch immer wieder auf die Füße. Ich habe immer halt den Joker im Ärmel, wenn gar nichts geht, fahre ich Lastwagen, da finde ich immer eine Arbeit. Ich will aber eigentlich nicht mehr, ich bin genug gefahren.
Das ist eine schöne, aber auch eine anstrengende Begabung, immer wieder aufstehen.
Vielleicht fällt mir eine gute Idee fürs nächste Buch ein, da hätte ich Bock drauf. Das ist auch was, was ich kann.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, wobei auch immer. Und ich wünsche Ihnen immer ein gutes Pflaster unter den Rädern und wenig Pannen in jedweder Hinsicht. Vielen Dank, Jochen Dickmann.
Vielen Dank, allzeit gute Fahrt und wir sprechen uns noch.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.